Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
So, wir geben jetzt eine kleine Einführung für diejenigen, falls wir das veröffentlichen, für die Hörer. Also die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet. Das könnt ihr euch sagen, wie viele Jahre seid ihr verheiratet?
Seit 2008,
also 16,
16 Jahre.
Jetzt werden es 16 Jahre.
Und seit circa 5 Jahren, und das ist ein Problem, seit circa 5 Jahren gibt es eine, wie soll man sagen, Affäre oder eine sexuelle Begegnung, die der Mann 2-mal im Monat mit einer anderen Frau hat. So, jetzt für diejenigen, die das hören, dass der Mann nebenher eine sexuelle Begegnung hat und sehr moralisch sind, denen möchten wir Folgendes sagen: Wenn deine Moral dazu führt, dass sie dein Leben lenkt und leitet, dann funktioniert sie. Wenn die Moral dazu führt, dass du andere Menschen, die anders leben, diffamierst oder entwertest und darüber sogar Krieg anfängst, dann funktioniert es nicht. Diejenigen bitten wir dann doch mal, den Wert von Moral zu untersuchen. Ja, so, oder vielleicht sogar die Moral dann über Bord zu schmeißen. So, es gibt viele mögliche Formen, wie Menschen leben. Und für uns ist das Wichtigste, ist so, wie ihr lebt, ist das, also seid ihr damit glücklich und erfüllt. Und ihr seid jetzt an einem Punkt angekommen, wo es für euch beide nicht mehr funktioniert. So, wo ihr beide sagt, so, diese Frau in eurem Leben zu haben, funktioniert nicht. So, dazu noch eine kleine Einführung und vielen Dank, dass ihr das gesehen habt, dass, was wir in dem Kurs gemacht haben, dass ihr das anwenden konntet. Also, Sexualität wird ja gerade in der heutigen Zeit auch viel diskutiert. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, wo eine Frau auch sagte, die war Mitte 30, ich will einfach keinen Sex mehr. Also zunächst einmal für diejenigen, die gerne spirituell denken und leben, schon in der Bibel stand.
Sie erkannten einander.
So, das heißt,
es war eine beschönigende Umschreibung dafür, miteinander, wie würde man das nennen, miteinander Sexualität zu erleben, zu verschmelzen, heißt das letztendlich.
Ja, und das ist halt eben eine schöne Metapher auch für, also einander erkennen, auch das, also das Göttliche im anderen zu erkennen, das ist spirituell. Jetzt rein wissenschaftlich löst Sexualität 3 verschiedene Hormone aus. Einmal Oxytocin, das ist das Kuschelhormon, dann Serotonin, das ist das Glückshormon, und Dopamin, was interessanterweise Stress reduziert. Also wir haben einen wundervollen Cocktail an Hormonen, der ausgeschüttet wird, der für beide dienlich ist. In der Verliebtheitsphase nutzen wir den auch. Und wir haben auch viel Sexualität. Die wenigsten Frauen gehen hin und sagen, ja, ich finde dich ganz toll, nur mit dem Sex das Ganze streichen. So, jetzt nochmal auch für diejenigen, auch was ich jetzt gelesen und wie uns, wenn wir etwas zur Sexualität veröffentlicht haben, was uns entgegengebracht wurde, es kam dann ein Aufschrei von, ja, aber wenn die Frau krank ist, dann kann er keinen Sex wollen. Natürlich nicht. Und wenn kurz nach der Geburt auch nicht. Interessanterweise schrieb eine Frau, ja, in den Wechseljahren auch nicht. So, da habe ich gedacht, das ist interessant. Also erst geht es nicht, weil die Kinder klein sind und man ist überarbeitet. Dann geht es nicht, weil man Teenager hat und dann ist man zu laut. Dann geht es nicht, weil die Frau überfordert ist mit zu viel Arbeit. Und dann kommen die Wechseljahre. Also da hat man als Mann, finde ich, tendenziell die
Abschaffung. Das ist keine, in diesem System ist keine Lücke.
Das ist dann keine Lücke mehr. So, und den Frauen, wenn sie das jetzt hören, möchte ich sagen, ja, es geht nicht darum, einfach Sexualität zur einseitigen Befriedigung, sondern es geht darum, und das ist auch das in dieser Beziehung das Problem, es geht darum, dass du als Frau deine Lust wiederfindest. Also wirklich auch Lust auf Verschmelzung zu haben. Denn das Bindungshormon, was dabei ausgeschüttet wird, hat man nicht, wenn man oft kalt duscht oder auf Handbetrieb umstellt. Also dieses Bindungshormon braucht man auch einfach als Paar. Und das ist auch etwas, was ihr beide wiederfinden wollt. Wir haben ja euch unsere typischen 4 Fragen gestellt. Und ihr habt 2 Probleme, zwei Fragen. Das eine ist Sexualität, das eine sind Finanzen. Interessanterweise hängt beides zusammen. So, ihr habt beide relativ eindeutig bezüglich eurer Partnerschaft gesagt, wir wollen wieder miteinander und zwar exklusiv miteinander sein, wenn auch jetzt es noch einige Bedingungen gibt. Ihr wart interessanterweise bei dem Ergebnis bezüglich Geld beide sehr uneindeutig. Also es waren eher sowas wie, wir wollen genug Geld haben, was ihr habt, oder ich will keine Sorgen mehr haben, was du übrigens auch hast, wenn du viel Geld hast. Also das gibt
Das
uns
sind nur andere Sorgen.
Einen kleinen Hinweis darüber, und wenn wir noch Zeit haben, werden wir das machen, dass ihr beide eine Meinung habt irgendwie über Geld. Also Geld ist für euch irgendwie, das ist irgendwie eine, etwas, wo man nicht so eindeutig drüber sein sollte. So, und das andere ist, und dann können wir auch anfangen, wir haben uns da eben drüber unterhalten, in der Konstellation, die ihr jetzt habt, sabotiert ihr euch selbst bezüglich Erfolg, weil wenn ihr in dieser Konstellation mit der Frau zwischen euch erfolgreich wäre, dann würde das System funktionieren. Könnt ihr es nachvollziehen?
Ja.
Weil ihr aber beide unbewusst nicht wollt, dass dieses System mit der dritten Frau funktioniert, sabotiert ihr euch mit Geld. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen, ja, und gleichzeitig waren wir davor ja auch nicht finanziell erfolgreich, bevor
Ja,
die
deshalb
andere
sagen wir,
Frau reinkam.
Sexualität und Geld spielt auch eine Rolle, ne? Also dass ihr habt, also es ist eine Wurzel nur mit dieser dritten Frau. Und das ist für euch beide wichtig. Habt ihr das System komplett sabotiert? Und das ist auch gut so, weil sonst wäre es noch schwerer, da rauszukommen, weil dann könntet ihr sagen, wieso funktioniert doch? Ich habe zwar eine dritte Frau, ist okay. Du bist denn sexlos, ich habe den und wir haben ganz viel Geld. Dann ist das noch schwerer, da rauszukommen. Also letztendlich habt ihr euch damit selbst sabotiert und ja, ihr habt eine Meinung über Geld und da werden wir wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen. Okay, das jetzt zur Einführung, falls wir das veröffentlichen, für alle, die irgendwie moralisch sind oder finden oder den Mann jetzt abwerten oder finden die Frau doof, dann einfach abschalten. Ne? Wir finden, ihr habt dieses System gewählt, weil ihr euch liebt, aber jetzt an einem Punkt seid, wo ihr da raus wollt.
Also dieses System hat ja für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Funktion erfüllt. Und genau dafür habt ihr das erschaffen. Also die Frage, welche Funktion habt ihr dadurch erfüllt? Also was ist dadurch das Ergebnis? Und wollt ihr dieses Ergebnis weiterhaben? Soll es so bleiben? Soll es sich wandeln? In welche Richtung? Und was braucht ihr für ein System für neue Ergebnisse?
Also, was ist eure Frage, um wieder exklusiv miteinander zusammen zu sein?
Ja. Also ich habe einfach vor vielen Jahren mit gesprochen über unser Beziehungsthema und der Sex wurde seltener und wir hatten dort unsere Probleme. Und dann war eben eine Lösung zwischenzeitlich, dass ich mir jemanden suche, mit dem ich eben dieses Thema leben kann. Und das hat auch nach einiger Suche gut geklappt und sich gut eingespielt. Und die Regeln sind auch klar, das war mir auch wichtig und auch für diese Frau wichtig, dass sie niemals irgendwie in eine Beziehung reinfuschen wollte, wo die Frau nichts weiß. Es war also ganz wichtig, dass das offen ist, weil es ja, wäre für sie nicht möglich gewesen. Und hat sich eben ganz gut eingespielt und die Regeln waren auch klar, dass sie weiß, dass da nichts draus werden kann, in Anführungszeichen. Und das ist dann, wie gesagt, ihr Thema, dass sie oder wie sie so leben will mit dieser Konstellation. Und dann habe ich nur auf Dauer gemerkt, also erstmal war es eine Erleichterung, weil mein Fokus sexuell gesehen von wegging. Und ich habe auf Dauer nur gemerkt, dass das einfach zwischen mir trotzdem was fehlt. Und dass auch wenn diese Auslagerung stattfindet, dass das auf Dauer kein Dauersystem sein kann, sondern dass ich auch mit wieder näher kommen will und darf und muss. Und da war wirklich ein Schlüsselmoment letzten Herbst einer eurer ersten Podcasts, warum gehen Männer fremd? Dass einfach Männer ein Problem haben, nur über Sprache und ohne Körperlichkeit Nähe aufzubauen oder zu speichern und zu entwickeln. Und das hat, ja, hat mich auch irgendwie befreit, weil ich ja, mal eine Antwort gesehen habe. Davor wusste ich wirklich nicht, warum bin ich trotzdem so weit von entfernt und wir leben so eine, ja, mittelkalte Wohngemeinschaft, was
Ja, wie
natürlich auch für
Brüderchen
unsere
und
Kinder
Schwesterchen.
schlecht ist. Wie
Ja,
bitte?
mehr wie Brüderchen und Schwesterchen.
Genau, und
Ja,
ja, so
nein.
ein bisschen stachelig einfach. Und das ist
Okay.
schade. Und wir sehen auch immer einfach unsere Kinder, die, das ist ja auf keinen Fall das, was wir ihnen vorleben wollen, weil wir auch immer denken, dass das, was sie so sehen, dass das dann der nächsten Generation auch passieren könnte. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und deswegen hat euch gefunden und sind wir einfach da auf euch zugekommen. Und mein Dilemma ist eben jetzt, dass diese Zweitbeziehung für mich, wie ihr es vorher auch gesagt habt, rein hormonell eine schöne, erfüllende Sache ist. Und dass ich aber, also muss ich egoistischerweise sagen, ich könnte das auch gerne weiterlaufen lassen. Nur ist es so, dass mir wichtig ist und meine Nummer eins ist und ich eine gute, erfüllte Ehe haben will und ich einfach merke und weiß und fühle oder denke, dass es eigentlich nicht okay ist. Und ich mich in den letzten Jahren schon ein bisschen zu so einer, vom Kopf her und vom Interesse und der Neugier zu so einer körperlich freien Beziehung entwickelt habe, ein bisschen. Und aber einfach sagen muss, die Ehe ist mir einfach wichtiger. Und vor diesem Dilemma und Bauchweh-Thema stehe ich jetzt. Genau,
Okay.
und jetzt habe ich, ja, jetzt mache ich mal eine Pause.
Nein, ist okay. Vielen Dank.
Okay.
Wichtige Information. So, wie war das zu Anfang eurer Ehe? Hattest du Spaß? Sag ich deinen Namen, wir piepen den aus. Hattest du Spaß daran? Hattest du nie Spaß an Sexualität oder wie war das zu Anfang eurer Ehe?
Doch, ich hatte Spaß. Ich hatte auch vor andere Partner und
Ja.
hatte Freude dran. Das Thema war, dass kurz nachdem ich kennengelernt habe, ich sehr, sehr regelmäßig ganz schlimme Blasenentzündungen nach dem Sex bekommen habe. Das ging über
Ja.
Jahre und es
Ja.
war wirklich so, dass ich oft von einer Stunde auf die andere mich sterbenskrank gefühlt habe und
Ja.
wirklich dann beim Sex eigentlich immer in dieser Angst gelebt habe, ich habe gleich wieder eine Blasenentzündung, weil das war entsetzlich. Also ich hatte in einem Jahr 12 Blasenentzündungen, wo ich 12-mal ein Antibiotikum nehmen musste, weil es nicht in den Griff zu bekommen war.
Ja.
Also das war so ein Thema, was anfangs das Ganze sehr, also für mich sehr belastet hat.
Ja.
Dann kam unser erstes Kind, danach wurde es tatsächlich besser. Da sind diese Blasenentzündungen weggeblieben. Und da hatten wir auch eine Phase, so wie ich mich erinnere, zwischen dem ersten und dem zweiten Kind, wo es ganz gut war, zumindest aus meiner Sicht. Da hatten wir Sex und wir hatten auch Spaß und ich war nicht dauernd krank. Und dann ja, kamen die anderen beiden Kinder und dann bin ich wirklich in diese totale Überforderung, körperliche Erschöpfung gerutscht. Und das war dann letztlich so die Zeit, wo wir dann einfach irgendwann nach einer Lösung suchen mussten, weil ja, ich war immer so in einem Zwiespalt. Ich liebe den. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich habe nie die Kraft für Sex. Ich kann das nicht leisten. Ich hatte so das Gefühl, beim Sex geht es nicht um mich, sondern es geht um ihn. Also es geht darum, dass er die Batterien aufladen kann und mich noch mehr aussaugt. Da hatte ich einfach so ein Ding im Kopf.
Ja.
Und ich wurde ja sowieso den ganzen Tag ausgesaugt von den Kindern, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen.
Ja.
Es war damals meine Realität. Und wurde immer kälter, immer weiter entfernt von mir und die Stimmung bei uns zu Hause war einfach zum Davonlaufen. Und dann haben wir einfach irgendwann überlegt, wie kann es denn gehen, wenn wir nicht uns sofort trennen wollen? Und dann haben wir einfach sind wir zu dieser Lösung gekommen und es war auch für mich damals so, dass es sich für eine gute Lösung, nach einer guten Lösung angefühlt hat, weil ich einfach dachte, ich möchte zusammen sein. Ich möchte auch, dass wir zu fünft eine Familie sind. Gleichzeitig habe ich diesen Druck nicht ausgehalten, der von ihm, den ich damals gefühlt habe, der von ihm auf mich kam. Also das habe ich so wahrgenommen. Und dann dachte ich, es könnte eine gute Lösung sein, da jemand anderen reinzunehmen, der das abpuffert. Das war
Okay.
mein Gedanke, der
Also
diese Last
das
von
heißt,
mir
dass du
nimmt.
wolltest das als Lösung auch einfach, um weniger Stress zu haben, auch den Druck wegzunehmen.
Das war meine
Ja, es war aber
Intention, ja.
damals nicht, es war zu dem Zeitpunkt nicht mehr so, dass du dann Blasenentzündungen
Nee,
hattest.
das hat tatsächlich nach den Kindern aufgehört. Das war nur
Das
vor
hat
den Kindern.
aufgehört. Okay. Wie alt sind die Kinder denn jetzt?
Der Große ist 14, die Zwillinge sind 10. 11 seit letzter Woche.
Elf. Ja, eben.
Gerade 11 geworden, ja.
Okay. Ja.
Okay, das heißt, also es war für dich eine Entlastung, weil du dich mit der Familienfürsorge überfordert gefühlt hast.
Ja, absolut. Damals,
Gerade auch mit den Zwillingen.
also ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Jahren viele Sprünge gemacht. Ich habe mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so Themen beschäftigt. Und damals, als die klein waren, war ich einfach überfordert. Doch.
Das heißt, die Zwillinge waren gedacht nicht als Zwillinge, sondern als das nächste Kind.
Wir hatten immer überlegt, so nach dem Motto, wollen wir ein oder zwei Kinder?
Jetzt haben wir drei.
Zwei oder drei und dann
Ja,
wird es
dann war es
drei.
halt, genau.
Zwei oder
Und
drei und jetzt hat sich's, habt ihr es so gemacht.
geklärt.
Okay.
Und hattest du bei der Versorgung der Zwillinge und sind ja letztlich drei Kinder, hattest du dabei Unterstützung?
In der ganz ersten Zeit konnte ich ein bisschen Elternzeit nehmen, da war er da. Dann war meine Mutter in den ersten 5 Monaten sehr viel da, die wurde dann aber krank, die ist komplett ausgefallen.
Ja.
Und wir hatten dann ein Au-pair in den ersten 2 Jahren. Und es war schon eine Unterstützung insofern halt, als sie halt so manuelle Dinge mir abgenommen hat. Aber letztlich war es so auch teilweise ein bisschen wie ein viertes Kind. Also das war zweischneidig, muss ich sagen.
Und ich hatte meinen Job, das war die
Und
Belastung.
hatte einen Job, der ihn massiv unzufrieden gemacht hat. Also war er ganz, ganz unglücklich in der Zeit und hat das eigentlich nur gemacht, um das Geld zu verdienen.
Ja.
Und ich hatte einfach so immer das Gefühl, ich bin einfach für alles zuständig, auch für Stimmungen und dann noch dieses Bedürfnis von ihm Sex haben zu wollen und mein Gefühl damals, mir wird beim Sex Energie gezogen. Das
Ja,
war für
okay.
mich nicht tragbar. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich, wenn ich dann Sex gehabt hätte, wäre ich über mich drüber gegangen immer. Also über das, was mein Körper mir sagt, was gerade gut ist und was nicht, wäre ich drüber gegangen und das hätte ich nicht unendlich wiederholen können.
Und was würdest du sagen, war für dich die Überforderung? Also war es emotional, war es körperlich? Was war die Überforderung?
Ich glaube, ich habe so Glaubenssätze mitbekommen
Ja.
von meiner Mutter vor allem, dass Kinder anstrengend sind. Und ich
Ja.
weiß aus jetziger Sicht, dass ich das überhaupt nicht so hätte sehen müssen. Damals habe ich es aber so gesehen.
Ja, deshalb frage ich. Das alles
Also es
erscheint
war
mir, als hättest
körperlich.
du eine bestimmte. Es ist ein bestimmtes Muster verfolgt, was du unbedingt, wie du unbedingt sein wolltest, also dass du dir wahnsinnig viel Stress selbst gemacht hast. Was war der Stress darin? Also was wolltest du unbedingt bei den Kindern bewirken? Was hat das als, du hast ja gesagt, also Kinder von deiner Mutter
Das will ich
gehört, deine
auch
Kinder
beantworten.
sind stressig. Das hört sich so an, als hättest du etwas kontrollieren wollen oder herbeikontrollieren oder wegkontrollieren wollen.
Ich glaube, mein Ziel war schon immer so in Anführungsstrichen eine gute Mutter zu sein. Also ich wollte so das Optimum für die Kinder. Ich habe auch ganz viel selber gemacht, das ganze Essen und also auf solche Dinge viel Wert gelegt. Trifft es deine Frage?
Ja, das trifft die Frage, ja. Also du wolltest das Optimum und
Ich
das
wollte
Op
perfekt sein, glaube ich.
Exakt. Ja, so hört sich das
Gleichzeitig
an.
war ich es halt überhaupt nicht, aus
Das hat dich
jetziger Sicht.
runtergezogen.
Ja.
Ja, das, also was man hört, was den Stress verursacht, ist, dass du eine perfekte Mutter sein wolltest, keinen Fehler machen, alles sollte nach einem perfekten Bild ablaufen.
Ja, absolut. Es
Es
durfte
wird.
auch nichts rumliegen zu Hause. Und also ich habe wirklich mir selber da den ganzen
Ja,
Stress gemacht.
okay.
Ja.
So das, also das heißt, der Stress kommt aus einem Anspruch, den du hattest.
Ja,
Was nicht heißt, dass
absolut.
nicht drei Kinder auch stressig sind, das will ich gar nicht sagen. Aber du hast zudem noch einen hohen Anspruch. Und woher kommt dieser Anspruch?
Ja, der kommt aus meiner Familie. Dieses, ich bin nur wert, wenn ich gut bin.
Okay, und du bist nur gut, wenn.
Es ist sehr vielschichtig. Also ich sollte sowohl beruflich was auf die Reihe bringen, als auch Kinder haben, als auch eine glückliche Ehe, als auch ein schönes Haus. Also
Alles.
ja, sehr große
Ja.
Ansprüche. Ja.
Und was soll das Ergebnis einer perfekten Erziehung sein, in der du dich aufopferst und, ich sage es bewusst, leicht werden auch dein Ehemann hinten anstellst? Was soll das Ergebnis dieser perfekten Erziehung sein?
Dass alle mich toll finden.
Und also wenn du eine perfekte Erziehung hast, dann finden alle dich toll. Was an dir sollen sie denn toll finden?
Ich glaube, ich revidiere das mit, alles soll mich toll finden. Ich glaube, mir war vor allem der Zuspruch meiner Mutter sehr wichtig, dass sie das gut fand, was ich gemacht
Ja,
habe.
das hätte ich auch vermutet. Lebt deine
Ja.
Mutter noch?
Ja.
Ja. Und was sollte sie sagen über dich und dein Leben als Ehefrau, als Mutter? Was
Dass
sollte
ich
sie sagen?
ja, dass ich fleißig bin und tüchtig und dass ich gut erzogene Kinder habe und dass ich alles auf die Reihe kriege.
Und wie würdest du dich dann fühlen, wenn sie das sagt? Du bist fleißig, tüchtig und hast alles geschafft.
Das würde mir ein Gefühl von Bestätigung geben,
Bestätigung, wo
von
drin?
Wert, von richtig sein. So.
Okay. Und hat sie dir das gesagt?
Das hat sie mir sehr oft gesagt, ja.
Und fühlst du dich bestätigt?
Nö.
Das heißt, du hast die Bedingung erfüllt, perfekt zu sein. Sie hat es dir auch gesagt und du fühlst dich trotzdem nicht bestätigt. Ja.
Das
Als
heißt, es ist
Gedanke, dass
nie
du mich
genug.
tust.
Ja,
Ja.
genau, es ist nie genug, ja.
Es ist nie
Ja.
genug. Okay, das
Und
heißt,
es.
es ist ein Fass ohne Boden.
Ja.
Vielleicht
Ja.
noch ein Gedanke, deine beiden Schwestern erfüllen das ja nicht und vielleicht ist der Druck auf dich dadurch auch unbewusst größer. Vielleicht,
Ja,
ja.
das kann
Ja.
sein. Also der Punkt ist der, was Stefan gerade sagt, es ist wie ein Fass ohne Boden. Und das ist für, also
Dadurch entschwindet die Energie.
das ist, genau, da geht irgendwie
Da
deine
geht die
Energie
Energie
verloren.
verloren.
Die hängt nicht an diesen zwei, drei Kindern. Die kann man,
Nee.
weißt du, wenn man nicht auch noch was beweisen muss, dann ist es zwar manchmal stressig, aber man kann trotzdem vergnügliches, beschwingtes Leben haben und zwischendurch mal ekstatischen Sex mit seinem Ehemann. Aber in diesem, ich muss das beweisen, in diesem Fass ohne Boden, da ist deine gesamte Energie
Das ist
verloren
wie ein
gegangen.
schwarzes Loch, was Energie kostet.
Und das ist
Also wo die
auch,
Energie drin verschwindet.
und das ist auch etwas, wo du gemerkt hast, das kannst du nicht füllen. Also da hast du irgendwann gemerkt, egal was ich mache, ich kann dieses Loch nicht füllen. Es ist nie richtig.
Und auch was ihr gesagt habt, dann je mehr ich tue, desto kleiner bin ich, desto mehr bin ich Männlein. Und das ist ja auch
Ja.
wieder kontraproduktiv.
Ja, das ist auch wieder, das spricht auch dagegen. Das heißt, also was ich wichtig finde, bevor wir das weiter untersuchen, dass du dich dafür nicht entwertest, dass du das gemacht hast. Ne? Weil sonst kannst du sagen, ja, hätte ich doch anders gelebt, ich hätte ja ganz viel Spaß haben können. Du hast es gemacht, weil du es gemacht hast. Hättest du es anders machen können, hättest du es anders gemacht.
Das ist tatsächlich
Heute
ein
ist der
Hintergrund.
Wendepunkt, nicht vor 2, 3 Jahren. Also offensichtlich
Ja.
bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, jetzt werde ich dieses Loch stopfen, das Ende, ich
Schließen.
werde schließen. Das ist
Denn
ganz wichtig, weil wenn du, das ist auch für die Hörer wichtig, wenn ihr hingeht und euch entwertet für das, was war, könnt ihr euch nicht wandeln, dann müsst ihr so weitermachen.
das ist mehr vom schwarzen Loch.
Weißt du, so, du hast es so gemacht. Amen, zustimmen ist so. Und jetzt, heute kannst du das stopfen.
Das finde
Einfach
ich
eine
gerade
Frage.
total wertvoll, weil ich schon dazu neige, immer noch, also ich sage jetzt mal bis gestern oder bis heute früh, mich zu entwerten. Absolut. Vor allem, was die
Ja.
Kinder angeht. Ich denke immer, ich hätte es noch viel besser machen können.
Ja, das ist so. Und der Fakt
Ja.
ist, also auch jetzt für die Hörer, was wollen deine Kinder? Was ist deinen Kindern oder was ist euren Kindern am wichtigsten?
Dass es uns gut geht.
Ja, dass ihr glücklich seid. Denen
Ja.
ist völlig wurscht, ob du selbstgemachtes Brot hast oder ob du jeden Tag Pizza gibst, ob es aufgeräumt ist oder nicht. Das Einzige, was die wollen, dasselbe, was ihr für eure Kinder wollt, ist, dass sie glücklich sind.
Ja.
So, das ist das, was für dich wichtig ist. Und das Interessante ist, du hast gedacht, sie sind glücklich, wenn du eine perfekte Mutter bist.
Ja,
So, du hast
zumindest die wird glücklich sein,
interessanterweise, eure
ja.
Kinder haben keinen Einfluss darauf, ob ihr glücklich seid, obwohl die gekommen sind und sagen, hey, hier sind wir, seid einfach glücklich. Aber ihr habt auch keinen Einfluss, ob die glücklich sind. Die können hingehen und sagen, ja, du warst so perfekt, deshalb bin ich unglücklich. Die können aber auch sagen, unsere Wohnung war immer unaufgeräumt, deshalb bin ich unglücklich. Wir haben nie genug Geld gehabt, deshalb bin ich unglücklich. Wir hatten zu viel Geld, ich musste immer Markenklamotten tragen. Ob eure Kinder glücklich sind oder nicht, Das ist dumm, darauf habt ihr keinen Einfluss. Null, zero, gar nicht. Das wählen sie irgendwann. Ihr könnt nur wählen, ob ihr glücklich seid. Ja.
Und nochmal zur Untersuchung. Du hast das so schön eben beschrieben, was deine Mutter dir gesagt hat oder was du geglaubt hast, was du für sie erfüllen solltest. Und was glaubst du, für wen deine Mutter das wollte?
Für mich wahrscheinlich.
Ja, so hat es sich angehört, aber stimmt das?
Ach so, für sich wiederum.
Ja.
Ja.
Sie wollte für sich beweisen, dass sie eine perfekte Mutter oder ein perfekter Mensch oder eine perfekte Frau ist. Und dafür solltest du ein Beispiel sein oder das solltest du für sie, diese Bedingung solltest du ihr erfüllen.
Ja, und sie wollte es wahrscheinlich wiederum ihrer Mutter beweisen.
Ganz genau,
Exakt.
exakt.
Ja.
Das tradiert sich durch die weibliche, durch die weiblichen Generationen.
Was übrigens, finde ich, Stefan, ja viel ist, also
Ja.
deshalb sind die Frauen ja so überfordert und machen noch mehr und noch einen Job und dies und jenes, so weil sie das unbedingt beweisen wollen,
Dass
dass
sie
sie
doch
doch
gut,
wert sind
dass sie
und
doch
gut
wert
sind.
sind und dass sie doch gut genug sind. Ja, das
Ja.
wollte sie nicht nur für dich, sie wollte das auch für sich. Das heißt, wenn man das verkürzt oder gerafft ausdrückt, abstrahiert ausdrückt, dann hast du einen Teil deiner Lebenszeit darin investiert, es ihr recht zu machen oder ihren Auftrag zu erfüllen.
Was nicht falsch war. Jetzt nicht in Schuld gehen.
Nee, das kann ich auch ganz neutral so sagen, ja.
Ja, und
Ja.
das hast du
Sicherheit.
gemacht, ja.
Und es war nicht nur ihr Auftrag, es war auch ein weiblicher Auftrag, also ein von Frauen an ein
Ja.
Frauenanspruch an andere Frauen.
Weil
Ja.
es steckt auch ein versteckter Auftrag dahinter und der heißt, wir können es besser als Männer.
Ja, wir schaffen
Ist
das.
das, aber hallo.
Ja. Nur der Nachteil dieses Auftrages ist, diese Beweiseritis haben wir rausgearbeitet, ist ein Fass ohne Boden. Du kommst nie an, es ist nie gut genug, weil du nicht beweisen kannst, dass du gut genug bist, weil die Annahme, nicht gut genug zu sein, eine Chimäre ist, ein Trugbild. Das ist eine Annahme, die jeden Beweises entbehrt. Aber man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, ich bin nicht gut genug und nutzt das als Antrieb für was weiß ich, für Ergebnisse, die man erzielen will. Nur ist diese Absicht, gut genug zu sein, unerfüllbar, weil die Aussage, ich bin nicht gut genug, schon ein Irrtum ist, eine Chimäre, eine Annahme, die nicht stimmt. Aber damit
Ja.
kann man sich antreiben.
So, und das ist ja auch, also in dem Moment, wo du da beweisen willst, dass du doch gut bist, so paradox das klingt, führt die Beweisführung dazu, es nicht zu sein. Denn würdest du denken, ich bin gut genug, müsstest du es erst gar nicht beweisen. Weil du es beweisen willst, bestätigst du mit jedem Beweis, mit jedem, was du an Anforderungen erfüllst, ich bin nicht gut genug. Das ist das Paradoxe. Und das führt, wie Stefan eben sagte, zu einem schweren Leben. Also
Das
zu einem
ist
sehr
anstrengend.
anstrengenden Leben.
Da geht viel Energie verloren in der Beweisführung.
Und
Finde ich, also.
was wir jetzt machen können, ist zu schauen, was ist passiert, ne? Und da hast du,
Ja, ich wollte noch einen
also
Schritt
okay, danke
weitergehen.
schön, ja,
Aber du
machen wir
wolltest was
gleich.
sagen. Sag's erst.
Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Und ich hatte dann ja auch, als die Zwillinge 3 oder 4 waren, eine Depression, was ja auch, also weil ich es einfach nicht mehr
Okay.
ausgehalten habe. Ja, weil
Hm.
du kannst es nicht erfüllen. Das
Nee, genau.
ist ein Beweis, der nicht bewiesen werden kann. Ja.
Und für den Mann ist es so, er kann nur daneben stehen und sich wundern. Also er kann es dir sogar recht machen, aber selbst das würde nicht reichen, um die Beweiseritis zu stoppen. Und dahinter steckt noch eine weitere Absicht. Wenn du als Frau, wenn die Frauengenerationen tradiert bewiesen haben, dass sie die Besseren sind, was soll dann das andere Geschlecht sein?
Schlechter,
Ja,
schwächer.
das sollen die Schlechteren sein.
Ja.
Das heißt, der Auftrag, der frauentradierte Auftrag geht in die Richtung, sein Leben dafür zu investieren, zu beweisen, das bessere Geschlecht zu sein. Und wenn euch das gelungen ist, was dann?
Du meinst, wenn uns gelungen ist, zu beweisen, dass die
Ja, wenn
Männer
euch gelungen
schlecht.
ist, zu beweisen, das bessere Geschlecht zu sein, was
Was dann?
dann? Wie soll es dann weitergehen? Was soll davon das Ergebnis sein?
Da gibt es kein Weiter. Also das kann ja nur scheitern.
Ja, das
Aber
kann,
selbst wenn es
selbst
nicht
wenn es nicht
scheitert,
scheitert, man kann
was
ja
dann?
annehmen, dass es gelingt. Man könnte ja sich auf den Standpunkt stellen, irgendwann ist es gelungen, aber was dann?
Angenommen, die Frauen, und das ist ja ein Zeitgeist, der herrscht, sagen, wir können es besser als Männer. Angenommen, die Frauen haben das bewiesen, was dann?
Ja, was
Braucht
soll
man die
davon
Männer
das
nicht mehr.
Ergebnis sein?
Da braucht ihr die
Braucht
Männer
man.
nicht mehr.
Dann braucht er die Männer nicht
Und
mehr.
dann? Ja, lauter dicke, glückliche Frauen.
Dann sind die überflüssig.
Ja, dann sind die überflüssig.
Ja.
Und
Und in gewisser Weise hast du diese Absicht erfüllt.
ne, das, also das.
Weil du hast ihn gebraucht für die Partnerschaft, du hast ihn gebraucht für die Erschaffung der Familie mit Kindern und für die Aufzucht der Kinder. Und dieser Auftrag ist erfüllt. Also es ist dir gelungen, diese Beweisführung auf eine bestimmte Art und Weise, es ist dir gelungen, diesen Beweis zu führen.
Allerdings war der sehr
Ja, du
anstrengend.
musstest es alleine machen. Und war es den Preis wert?
Nein,
Nein. Okay,
absolut
was
nicht.
müsstest du also, um einen, wie nennt man das, um eine andere Ebene zu eröffnen oder einen anderen Lebensbereich zu eröffnen, einen neuen Lebensbereich zu eröffnen? Was müsstest du dafür aufgeben?
Müsste aufgeben, beweisen zu wollen, dass Männer im Allgemeinen und schlechter sind.
Ja, und die Rückseite der Medaille?
Dass ich aufhöre zu beweisen, dass ich nicht gut genug bin.
Ja, und das ist interessant, dass du eine Aussage ausklammerst.
Weil
Wie ein blinder Fleck im Bewusstsein.
wenn er schlechter ist, dann musst du besser sein.
Ja,
Und
das
das ist
heißt.
das Interessante von ich zu leben, ich bin nicht gut genug. Das ist immer eine Medaille mit zwei Seiten. Also ich bin nicht gut genug auf der einen Seite als Gefühl, aber auch ich bin besser auf der anderen Seite, was du auch lebst.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was gesellschaftlich auch gerade gelebt wird, wo viele Frauen sich, wie soll ich sagen, aufreiben.
Das heißt, du müsstest was auch aufgeben.
Dass ich die Bessere bin.
Ja,
Ja.
zu beweisen, nicht nur, dass
Ja.
du die Bessere bist, sondern wer auch.
Oh, alle Frauen.
Alle Frauen. Ja, du müsstest die Absicht, du müsstest letztendlich in Anführungszeichen müsste, also wenn dann, für eine erfüllte Partnerschaft müsstest du die Absicht aufgeben, beweisen zu wollen, dass Frauen das bessere Geschlecht sind.
Ja, das ist
Und das. Nein, mach ruhig.
rein gesellschaftspolitisch interessant. Ihr habt auch einen Sohn, oder?
Drei.
Ihr habt drei Söhne, super, ganz super. Weil es ist gesellschaftlich politisch interessant, die einzige, die jetzt öffentlich negativ zu dem Film Barbie-Film geäußert hat, ist Shakira. Die meinte, sie wollte nicht, dass ihre Söhne so entmannt werden. So, und das ist auch der Vorteil. Die einzigen Frauen, die denken, vielleicht sitzen wir doch nicht auf dem richtigen Zug, sind die, die Söhne haben, weil die denken,
Was passiert mit
was
denen?
passiert eigentlich mit meinen Söhnen? Die kriegen ja danach
Ja.
auch die Arschkarte. Das ist ja ganz doof. So,
Ja.
das ist, und ich würde gerne bei dir, so, das ist jetzt einfach was, ja, sorry, du musst auch
Ja.
sagen, da kommen wir
Ja, ich
nachher
habe,
noch.
also wir sind an dem Punkt, wo wir wissen, was es auf deiner Seite bedarf, aufzugeben. Die Frage ist, was bräuchtest du dafür, um aufzugeben, beweisen zu wollen, das Best zum besseren Geschlecht zu gehören? Und
Das
was
ist eine gute.
befürchtest du, was passiert, wenn du es tätest?
Wir haben hier Ausschnitte eines kontextuellen Coaching-Gesprächs oder wie wir lieber sagen, Philosophiegesprächs veröffentlicht. Dies ist der zweite Abschnitt. Im ersten Abschnitt ging es darum, die Absicht zu klären, herauszufinden, welche Fragen Sie haben, welche Problematik Sie sehen, sind Sie ähnlich oder unterschiedlich. Welche Ergebnisse wollen Sie? Haben Sie beide dieselben Ergebnisse oder andere? Haben Sie ähnliche Fragen? Was ist die prinzipielle Absicht und so weiter? Also es ist eine komplette Analyse dessen, wo Sie jetzt stehen und auch wo Sie hinwollen. Was bei einem Einzelgespräch natürlich einfacher ist als bei einem Paar, weil du bei einem Paar immer auch gucken musst, ist das überhaupt kompatibel? Wollen Sie dasselbe?
Und den zweiten Abschnitt, den wir jetzt in diesem Podcast darstellen, dient dazu, herauszufinden, welche kontextuellen Zusammenhänge wirken. Und diese abstrahieren wir dann entsprechend unserer Philosophie mit den Unterscheidungen, die wir haben, um die Zusammenhänge aufzulösen und wandeln zu können, insbesondere die dysfunktionalen, für die sie über die sie Fragen haben und die zu ihren Problemen führen. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir drei Aspekte dazu herauskristallisiert. Einmal den Perfektionismus, den sie an den Tag legt, den Moralismus oder die Moralität, wie wir sagen würden, und als drittes die Beweiseritis, etwas beweisen zu wollen und dafür sein Leben zu investieren. Alle diese Thesen haben wir im dritten Abschnitt untersucht und disputiert, also von allen Seiten beleuchtet. Das heißt, wir stellen Fragen, sodass der Coachee oder der Klient seine eigene mental-emotionale Landkarte aufdecken kann, also wie er sich das in seinem Bewusstsein über dieses Problem, über diesen Lebensbereich zurechtgelegt hat. So können wir dann anhand dieser Aussagen unsere Thesen validieren oder falsifizieren, also herausfinden, ob unsere Thesen stimmen oder ob wir noch weiter forschen müssen.
Ja, und das ist ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen Coaching-Gesprächen, wo ich einfach davon ausgehe, wenn es logisch klingt, dann ist das auch so, ne?
Ja. Und diese Gespräche sind in erster Linie interessant für Psychologen, Therapeuten, Coaches oder ganz einfach auch für Menschen, die philosophisch leben wollen und sich weiter auf dieser Ebene weiterentwickeln wollen. Deshalb veröffentlichen wir demnächst das gesamte Gespräch im Philosophieforum, im neuen Philosophieforum.
Und also ich habe im Laufe meiner Zeit als Ausbilderin, also ich habe in der RET ausgebildet, wirklich, ich würde sagen, Tausende an Gespräche supervidiert, sowohl von Psychologen und Therapeuten als auch von Coachen. Und was mir immer aufgefallen ist, dass, also auch wenn die Zahl hoch klingt, zu 99% nehmen die Therapeuten und Coaches sich nicht die Zeit, erstmal genau herauszufinden, wo steht der andere. Wir denken oft, wir wissen, wo er steht. Und nehmen dann diese und therapieren dann diese Interpretation. Und das ist halt eben etwas, was im kontextuellen Coaching wichtig ist. Denn wenn du das nicht tust, selbst wenn du ein wirklich Top-Coach bist, das ist so, als wärst du ein wirklich guter, außergewöhnlicher Herzchirurg. Und sobald jemand zu dir hinkommt, sagst du, legen Sie sich mal hin und du setzt ihm eine neue Herzklappe ein. Du musst aber erstmal diagnostizieren, woher kommen seine Schmerzen? Also eine wirklich ausführliche Fakten und Daten sammeln. Und das ist genauso in einem Coaching-Gespräch wichtig. Du brauchst einfach Fakten, bevor du loslegst. Sonst hat der andere eine neue Herzklappe, braucht aber eigentlich eher eine Massage, weil er sich einen Wirbel verklemmt hat. So, also nochmal, so ist es auch wie vergleichbar mit einem Shaolin-Meister. Der fängt an mit Weiß, weil er keine Ahnung hat, und geht über die verschiedenen Farben bis zum schwarzen Gürtel. Und was er dann zum Schluss wieder hat, ist letztendlich ein weißen Gürtel. Das heißt, er stellt sich auf den Standpunkt, er weiß gar nichts.
Und genauso macht es auch der kontextuelle Coach. Das heißt, du als kontextueller Coach, nutzt dein Wissen, um Erkenntnisfragen zu stellen, aber nicht, um deine Erkenntnisse zu predigen oder jemandem aufzuoktroyieren. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Ja.
Du benutzt die Erkenntnisse, um sie dem Coachee so nahe zu bringen, dass er daraus eine Erkenntnis selbst entwickeln kann und damit seine Standpunkte, die für ihn nicht funktionieren, wandeln kann.
Ja, und das bedarf manchmal eines wirklich meditativen Seinszustandes. Selbst wenn du weißt, was die Lösung ist, nicht die Lösung zu sagen, sondern so Fragen zu stellen, dass der andere selbst auf die Antwort kommt. So, deshalb haben wir nur einen Abschnitt veröffentlicht. Und ja, du kannst auch im täglichen Gespräch mit einer einfachen Frage jemanden anders in eine ganz andere gedankliche Richtung bringen. Und das heißt für uns, philosophisch zu leben. Also wenn du daran Interesse hast, erkundige dich und setz dich auf die Warteliste.